Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute habe ich wieder ein Interview, weil ich möchte wieder lernen und es wird über ein Thema, von dem ich nicht so richtig viel Ahnung habe. Und dementsprechend, das Thema ist methodisches Wissensmanagement. Und dazu habe ich mir als Interviewgast Günther Neuser eingeladen. Er ist Geschäftsführer der OptiKick GmbH, die sich mit Data Intelligence, Match Intelligence und Performance Intelligence beschäftigt. Was das genau ist, werden wir heute noch erfahren. Hallo, Herr Neuser.
Hallo auch, vielen Dank, dass Sie mich zu dem Interview eingeladen haben. Freut mich sehr.
Starten wir mal einfach. Was ist denn methodisches Wissensmanagement im Fußball?
Methodisches Wissensmanagement im Fußball ist die Darstellung einer Wissensdomäne, jetzt in dem Fall Fußball, auf eine methodische Art und Weise, sodass sie auch von ja, nicht im Fußball tätigen, also Fans und Fußballinteressierte verstanden werden kann.
Das heißt, würde ich jetzt mal interpretieren, dass es so vielleicht um die Statistiken geht, die man so beim Kicker sieht über ein Spiel oder in welche Richtung geht das?
Statistiken ist ein Teil der Methodik. Statistiken ist auch ein Teil der Darstellung der Ergebnisse eines Fußballspiels. Wenn ich über Methodik rede, dann rede ich über ein sogenanntes Wissensframework. Wir teilen Fußball in vier Leistungsbereiche ein. Das ist Scouting, das ist Training, das ist Spiel und Medizin. Und alle vier Leistungsbereiche haben natürlich die Komponente strategische und operative Planung, Ausführung. Also wie zum Beispiel ein Spiel auszuführen. Die dritte Komponente ist die Analyse, die Sie gerade gefragt haben. Und die vierte Komponente ist ja, die Steuerung, je nachdem, was bei der Analyse im Vergleich zur Planung herausgekommen ist.
Okay. Im Bereich Daten habe ich immer so, oder stelle ich mir immer so die Frage, was sie eigentlich so aussagen, weil die standardisierten Daten, die man so kennt, wie Ballbesitz, Torschüsse, was ist da noch, Fouls oder Freistöße, Ecken, ich finde immer, die kann ich mir angucken, aber die sagen mir eigentlich nichts über das Spiel. Sehen Sie das auch so?
Die sagen nichts über das Spiel. Ich würde es so interpretieren, ja, sie sagen nichts über das Spielergebnis. Mit anderen Worten, diese Art von Daten wie Ballbesitz und Dribblings, Anzahl Dribblings, Torschüsse sind nicht unbedingt korreliert mit dem Spielergebnis. Also nicht in jedem Spiel, wenn eine Mannschaft Ballbesitz hat, dann gewinnt diese Mannschaft auch. Das sagt die Aussage Korrelation.
Okay, und gibt es denn oder würden Sie oder kennen Sie Daten, die Aussagen über, also die eine Korrelation herstellen zwischen einer Aktion oder etwas, was passiert, und dem Ergebnis, außer jetzt die offensichtlichen Tore, die fallen?
Ja, genau. Ja, zum Beispiel eine relativ gute Korrelation zum Spielergebnis ist der Leistungsindikator, Neuhochdeutsch Key Performance Indicator, Expected Goals. Ja, natürlich klar, weil es die Torchancen irgendwo statistisch darstellt. Und man könnte erwarten, dass wer die meisten Torchancen hat von aussichtsreichen Positionen, ohne Druck des Gegners, dass die natürlich auch mehr Tore schießen als der jeweilige Gegner.
Das stimmt.
Letztendlich ist es nicht, wenn wir über Korrelation von Leistungsindikatoren zum Spielergebnis reden, ist das sicherlich nicht nur ein Leistungsindikator. Gut, wenn man Tore nimmt, ist es einer. Aber insgesamt ist es nicht ein Leistungsindikator, sondern ist eine Menge von Leistungsindikatoren, die eine gewisse Tendenz darstellen können.
Und wenn ich jetzt sage, ich möchte da anfangen, mich in diesem Bereich zu beschäftigen, auf welche Daten sollte ich zugreifen, Ihrer Meinung nach? Und es sind ja extrem viele Daten vorhanden. Wie filter ich die denn am besten zum Start?
Ich sage jetzt mal so, am besten lesen Sie meine Bücher und da steht dann die Wahrheit drin, wie Sie dabei vorgehen sollen. Aber ich versuche es jetzt kurz auch ein bisschen zu erläutern. Es ist ein Prozess. Die Basis dieses Prozesses ist ein Spielmodell. Dieses Spielmodell können Sie sich als Pyramide vorstellen. Die unterste Ebene der Pyramide, ich mache es jetzt mal einfach, ist das Thema Technik. Also Pässe, Schüsse, Flanken und solche Dinge. Darüber kommt jetzt das taktische Spielmodell. Ich versuche wiederum einfach zu machen. In Theorie und Praxis redet man über sogenannte Phasen. In der Offensive gibt es 4 Phasen, als auch in der Defensive gibt es 4 Spielphasen. Wir nennen die Umschalten, ist die erste Phase jeweils, von Offensive auf Defensive und umgekehrt von Defensive auf Offensive. Dann gibt es in der Offensive 3 Phasen, Spielentwicklung, auch genannt Spielaufbau, dann Spielfortsetzung. Das heißt, wenn man den Ball eindeutig nach vorne bewegt, um einen Angriff zu beginnen und fortzusetzen, nennen wir das Spielfortsetzung. Und dann die letzte Phase, häufig auch bezeichnet, sage ich mal, von Reportern als Spiel im letzten Drittel, das bezeichnen wir als Spielabschluss. Und genauso gibt es 3 defensive Phasen. Das ist den Spielaufbau verhindern, die Spielfortsetzung verhindern und den Spielabschluss verhindern. Ja, so. Und für diese 4 Phasen, das ist ja, darüber reden die Trainer, wenn sie über Taktik reden. Wie gewinnen wir möglichst schnell den Ball zurück, nachdem wir ihn verloren haben? Das ist also die Phase Umschalten, Offensive in Defensive. Ja, so. Und da gibt es dann viele Indikatoren, die aus diesen operativen Daten, die sie bekommen, gewonnen werden können. Zum Beispiel, wenn wir uns diese Phase anschauen, Umschalten, Offensive auf Defensive, dann reden wir über das Thema Pressing ja oder Pressing nein. Ja, oder auch genannt Gegenpressing. So, welche Daten laufen, wenn man Gegenpressing in Leistungsindikatoren messen will, dann muss man sich mit den sogenannten Positionsdaten beschäftigen. Die Positionsdaten sind die Daten, die alle 25. Sekunde darstellen, welcher Spieler und der Ball, wo auf dem Spielfeld ist. Also die sogenannten XY-Positionen, beziehungsweise beim Ball kommt noch XYZ, nämlich die Höhe dazu. So, und jetzt können Sie sagen, okay, eine Mannschaft hat, man erkennt, dass eine Mannschaft einen Ballverlust hatte und wie handelt sie jetzt in den ersten 5-6 Sekunden nach dem Ballverlust? Also wie schieben die Spieler auf dem Spielfeld? Und dann können Sie messen, wie der Abstand einzelner Spieler der eigenen und der gegnerischen Mannschaft sich entwickelt. Und wenn die Abstände immer geringer werden zum Beispiel, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie eine hohe Pressingrate haben. Das mal als Beispiel. Also hier ist die Basis, die sogenannten Positionsdaten. Wenn wir über einfache Dinge reden wie Passen, da gibt es Firmen wie zum Beispiel Ortec Sports, wie zum Beispiel Opta, wie zum Beispiel Sportstech. Die haben sogenannte Tagging Center. Da sitzen Menschen irgendwo auf der Welt, die sich die Spiele anschauen und die dann jede Aktion nach einer vorgegebenen Methodik eingeben. Und dann bekommen Sie am Ende des Spiels, ich glaube, circa 2.000 bis 2.500 Datensätze, die dann sagen, wann, wo, durch wen ist eine bestimmte Aktion ausgeführt worden. Genau. So, das heißt, Sie nehmen diese operativen und positionsbezogenen Daten und versuchen daraus mit Regeln, die wir auch definiert haben, bestimmte Leistungsindikatoren abzuleiten.
Okay. Das klingt machbar, wobei man wahrscheinlich häufig mal so sagt, irgendwie wahrscheinlich eine Regel aufstellt, so ein Wenn-Dann und dann irgendwann feststellt, dass das nicht der Fall ist, richtig? Also, dass Sie so ein KPI halt entwickelt haben und dann plötzlich gemerkt haben, ja, das war jetzt so und so der Fall, aber dann halt irgendwann merken, so, aber in den
in so vielen
Beispielen war es nicht der Fall.
Ja, richtig. Sie müssen, bis die Regeln und damit die Ergebnisse der Berechnung von Leistungsindikatoren stabil sind, haben Sie schon vom Beginn der Konzeption bis zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, okay, ja, das passt so, haben Sie circa, also für komplexe KPIs, haben Sie ein Jahr Arbeit. Also nach dem Motto, wie hoch ist die Pressingrate? Ja, das ist ein komplexes Gebilde, da redet man schon von Artificial Intelligence. Ja, da gibt es jede Menge von Regeln, die kalibriert werden müssen und immer wieder nachgeschärft werden müssen. Wenn Sie sagen, wie hoch ist die Passrate, die haben Sie gleich, weil die ist in den Daten drin. Jetzt ist die Frage, wie gut sind die Daten der Datenlieferanten? Jeder Datenlieferant, ob da Delta Dre, Ortec Sports, haben ähnliche, aber nicht dieselben Regeln, um diese Basisdaten abzuleiten. Das heißt, für einen Verwerter von diesen Daten wie wir, OptiKick, da müssen Sie andere Regeln anwenden, wenn Sie aus verschiedenen Datenquellen die eigenen Leistungsindikatoren ableiten wollen.
Und Sie verwenden alle, also welche Daten verwenden Sie von wem?
Wir haben zwei Durchführungen gemacht, einmal mit der Firma Opta und einmal mit der Firma Delta Dre. Genau. Und momentan verwenden wir Daten oder haben als letztes verwendet von der Firma Delta Dre. Während die Positionsdaten in der Bundesliga nur von einer Firma kommen. Die werden von der Firma Zeiron Hego automatisch erfasst. Also in jedem Stadion sind jede Menge Kameras installiert, oben in den Tribünen. Und dort filmen die praktisch aus verschiedenen Winkeln alle Bewegungen von Spielern und des Balles. Und dann gibt es automatisierte Algorithmen, die dann am Ende sagen, okay, in dieser 25. Sekunde waren die 22 Spieler plus der Ball auf dieser XY-Position.
Okay. Ich möchte noch mal in die Richtung, bewerten Sie auch die Leistung von Spielern, von einzelnen Spielern?
Die Leistung von einzelnen Spielern, ja, in verschiedener Hinsicht. Und die Frage ist ja, was ist Wertung oder was ist Bewertung? Bewertung fängt da an, wo man sagt, okay, ich erfasse die Leistungen und stelle sie einfach erstmal dar. Ein Spieler hat so und so oft Pässe gespielt. Bleiben wir mal bei dem Thema Pässe. Ja? Und beim Thema vielleicht Toni Kroos. Ja, Toni Kroos hat viele Pässe von der Gesamtanzahl. Toni Kroos hat eine hohe Passerfolgsrate. Jetzt ist zu verifizieren, ja, welche Qualität im Sinne von Spieleffektivität hatten diese Pässe denn? Also, da es eine Sicht ist, in welche Richtung wurden die Pässe gespielt? Nach hinten, zur Seite, nach vorne. Zweite Fragestellung ist, wie öffnend waren diese Pässe? Also haben sie neue Spielentwicklungen eingeleitet? Also wie viel zum Beispiel diese sogenannte Packing Rate, wie viel gegnerische Spieler hat ein Pass überspielt? Und war der Pass dann auch erfolgreich? Wurde er dann positiv weiterverarbeitet vom eigenen Spieler?
Ja.
Genau. Also das sind Aspekte zum Thema Passen und Qualität des Passens und Wertigkeit der Aktion.
Ich wollte jetzt nochmal aber dann in Richtung Pressing. Ja. Und da wird es ja schon komplizierter, wenn man jetzt mal eine etwas unkoordinierte Mannschaft hat im Spiel über, dass beispielsweise 10 Feldspieler, irgendwie 5 sind dann vorne, 2 gehen ins Gegenpressing und 3 lassen sich fallen oder sowas. Das sind dann ja taktische Prinzipien, die der Trainer vorgegeben haben kann, die dann ja von außen schwierig sind zu bewerten.
Nicht, wenn sie den, sag mal, wenn ein Trainer sich das sogenannte Scouting-Feed anschauen würde im Fernsehen. Ja, so, das ist das Erste. Also man muss einen Gesamtblick auf das Spielgeschehen haben, um ein Pressing bewerten zu können. Das Zweite ist, wenn ich jetzt als Reporter sowas oder als Analyst sowas bewerte, frage ich mich als Erstes, wie war der Spielplan eines Trainers? Hat er, wie zum Beispiel Jürgen Klopp in seiner Spitzenzeit, gesagt, ich möchte absolut aggressives Gegenpressing spielen? Und das möglichst in jeder Situation, die sich dafür eignet. Also die Spieler, das ist die erste Frage, ne? Ich habe Ball verloren und jetzt ist die Frage, die sich die Spieler stellen müssen, ist diese Situation geeignet für ein Gegenpressing? Ja, und das sollte möglichst im, sage ich mal, im gemeinsamen Handeln dargestellt werden. Wenn Sie jetzt, wie in Ihrem Beispiel, nur 2 Leute sinnlos ins Gegenpressing gehen und der Rest lässt sich zurückfallen, dann war es kein mannschaftstaktisches Verhalten. Es war vielleicht ein gruppentaktisches Verhalten von den 2 Spielern, die im Sturm spielen, aber es war ein sinnloses Verhalten. Also würde diese Interpretation dieser Potenzialsituation sagen, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Also erste Frage ist, hat eine Situation Ballverlust Potenzial für ein Gegenpressing? Das ist die erste Frage. Und die kann dadurch beantwortet werden, dass man, dass das System schaut, wie war der Abstand der ersten 5, 6 Spieler zu dem Ball und zu möglichen Anspielstationen des Gegners. So, das sind auch die Fragen, wissen Sie, die Fußballstatistiker, wie ich jetzt zum Beispiel, oder die Fußballstatistiker ist falscher Ausdruck, diejenigen, die sich theoretisch, methodisch mit der Analyse von Fußball auseinandersetzen. Ja, das sind diejenigen, die eigentlich auch die gleiche Sprache verwenden müssen, oder beziehungsweise die Trainer müssen die gleiche Sprache verwenden wie diese Analysten. Denn die Trainer müssen mit dieser Sprache, mit dieser methodischen Sprache auch ihre Spieler bedienen. Ja, wenn da ein Sprachwirrwarr existiert, ja, dann kann das letztendlich nicht funktionieren. Und deswegen, ich habe das zwar noch nicht untersucht, aber deswegen ist es, wäre eine meiner Fragen, gibt es ein Curriculum in einem Verein, der die spieltaktische Sprache festlegt?
Das würde mich auch sehr interessieren, ob es das gibt.
Genau, das wäre doch mal eine interessante Frage, die man einem Verein stellen könnte. Ich wage mal zu behaupten, dass es, nee, ich behaupte nichts.
Also
es ist nicht,
ich kann mir
ich
vorstellen,
beschäftige mich jetzt seit 3, 4, 5 Jahren mit diesem Thema. Und es ist sicherlich nicht einfach. Sie müssen mehrere Welten in Ihrem Kopf miteinander verheiraten. Ich bin zum Beispiel, ich habe den Trainer A-Schein, dann bin ich IT-Fachmann. Ich bin methodisch sehr stark geschult und das ist für mich so Voraussetzung, sage ich mal, dass man methodisch sauber definieren kann. So, und diese verschiedenen Wissenskomponenten können Sie entweder in einem Kopf erfahren oder Sie haben mehrere, die das im Team einbringen müssen. Und es muss dokumentiert sein. Also ist diese spieltaktische Sprache irgendwo dokumentiert und findet sie sich wieder in Regeln, die anschließend in IT-Systemen abgebildet sind.
Ich will nochmal auf die Sprache eingehen, da habe ich mir die Frage gestellt, Sie sind ja auch Trainer. Würden Sie sagen, dass Trainer die gleiche, also im Gros die gleiche Sprache sprechen? Also dass sie untereinander schon, also weil es passieren ja viele Trainerwechsel. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn Sie sagen, da muss eine gute Kommunikation herrschen, wenn dann ein Trainerwechsel entsteht, dann ist ja die Kommunikation komplett wieder unterbrochen und muss neu aufgebaut werden.
Richtig, die Trainer müssen dann mit dem vorhandenen Team des jeweiligen Clubs sich wahrscheinlich erstmal zusammensetzen und eine einheitliche Sprache finden. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, ja, weil ich nicht irgendwo eine Untersuchung gemacht habe dazu.
Okay. Und jetzt will ich noch mal, was sind...
Aber die Frage ist ja, sorry, noch in Ergänzung, die Frage ist ja, über welche Ligaebenen diskutieren wir, ne? Wir können über die Bundesliga reden oder über die Nationalmannschaft und das geht ja bis runter zur Kreisklasse, ja? Also ich denke, da gibt es sicherlich große Abstufungen, ja? Ich denke, oder ich habe die Hoffnung, dass es in der Bundesliga sehr wohl der Fall ist, dass das zur Grundausstattung, zum Grundgerüst einer professionellen Arbeit gehört. Aber ich habe von Leuten gehört, die näher an Bundesligisten sind, dass das noch nicht der Fall ist. Das ist auch gut so, dann gibt es immer noch Verbesserungspotenzial.
Da will ich gleich mal, da passt das gerade. Haben Sie die Pressekonferenz von Robert Kraus mitbekommen, wo er den Matchplan erklärt hat?
Nein, habe ich nicht.
Ah, schade, das war groß in den Medien irgendwie vor ein paar Wochen.
Robert Kraus.
Ja, ich weiß nicht, gegen wen Sie gespielt haben, aber der Journalist hat halt den Trainer gefragt, meinte irgendwie, ja, ich konnte den Matchplan nicht erkennen. Und Robert Kraus hat dann irgendwie darüber geredet, dass sie mit einer diametral abkippenden 6 aufbauen wollten und irgendwie gute 5 bis oder gefühlt 2, 3 Minuten da einfach mal den Matchplan da nicht also in der Fachsprache ausgedrückt hat. Und hinterher gab es einige, die ihn dafür kritisiert hätten, weil das eine Sprache sei, die die Spieler nicht verstehen würden.
Das kann ich mir gut vorstellen, sowas. Das wird ja, desto höher man sich bewegt Hierarchie des Fußballs, desto mehr ist es ja auch ein reines linguistisches Problem. Ja, das heißt also, man hat Menschen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Sprachen. Also müssen sie das auch in verschiedenen Sprachen übersetzen. Ja, und diese Sprache dann auch entsprechend rüberbringen. Aber es ist umso wichtiger, dass man das tut. Ja, weil sonst hat man einen Hühnerhaufen von 11 Spielern. Ja, und dann kann es schon sein, dass der Matchplan ja, genauso aussieht wie 11 Hühner.
Ja. Dann, Sie hatten jetzt schon Data Intelligence, Match Intelligence und Performance Intelligence in den Beispielen erklärt, oder?
Die ich Ihnen eben genannt habe.
Ja.
Sagen Sie die drei Begriffe nochmal. Data Management.
Data Intelligence, Match Intelligence und Performance Intelligence. Sonst gehen Sie nochmal darauf ein, was ist und was man damit anfangen kann.
Ja, also Data Intelligence ist für mich so der allgemeine Begriff. Ja, es gibt in jedem Unternehmen, nicht nur Fußball, sondern jeder Industrie gibt es Data Intelligence. Ja, das bezeichnet man landläufig auch mit anderen Begriffen wie Data Warehouse oder da gibt es den Begriff ETL-Prozesse, Extract, Transfer und Load-Prozesse. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Ihre Basisdaten und müssen die dann regelgestützt in Ihre KPIs überführen. Und da gibt es mehrere Schritte, die man da gehen muss, systemtechnisch und methodisch, bis man ja aus, was weiß ich, 500 Pässen, ja, das ist die, bleiben wir bei dem Beispiel, Sie haben 500 Datensätze zum Thema Pass. So, und daraus müssen Sie jetzt, dann haben Sie Regeln, die sagen, okay, die Passrate ist die Anzahl der Pässe geteilt durch die Anzahl der Pässe, die auch beim eigenen Mitspieler angekommen sind. Ja, also es gibt eine Regel, um eine KPI zu bilden und die müssen die Daten dann nehmen und daraus dann die KPI regelmäßig ableiten. Das ist Data Intelligence. Ja, genau. Dann das Thema Match Intelligence. Match Intelligence ist die Ausprägung dessen, was man mit Data Intelligence tut, nämlich um die Statistiken über Leistungen innerhalb eines Spiels herauszufinden. Und Ihren dritten Begriff habe ich jetzt nicht.
Performance Intelligence.
Richtig. Performance Intelligence ist wiederum der Oberbegriff zu Match Intelligence. Performance besteht für uns aus vier Teilbereichen, wie ich anfangs schon mal gesagt habe. Das ist das Thema Match, das Thema Scouting, das Thema Medizin und das Thema Training. In allen diesen vier Leistungsbereichen produzieren Sie Daten. Ja, so. Und der Trainer oder die Trainercrew oder der Manager möchten natürlich einen, wir nennen das 360-Grad-Blick auf seine Leistungssubjekte haben. Und diese Leistungssubjekte sind Subjekte, das heißt, das können Spieler sein, das können taktische Gruppen sein, wie zum Beispiel die Viererkette, oder es ist eine gesamte Mannschaft. Ja, und zwar aus diesen vier Leistungsbereichen. Also Sie möchten sehen und sagen, okay, oh, mein Spieler war jetzt 3 Wochen verletzt, hat die und jene Verletzung gehabt und hat die und jene Reha durchgemacht. Das sind die Daten aus Medizin. Dann bekommt er die Daten aus dem Training. Was hat der in diesen 3, 4 Wochen im Training gemacht? Ja, wie leistungsfähig war er? Wie viele Trainingseinheiten hat er absolviert? Und so weiter und so fort. Gut, aus dem Spiel kann er jetzt nicht viel bekommen, weil in den 4 Wochen hat er nicht gespielt. Aber auch diese Information ist wichtig. Er hat nicht gespielt. Ja, oder hat vielleicht an einem Trainingsspiel teilgenommen, der zweiten Mannschaft. Und der letzte Punkt ist aus dem Bereich Scouting. Ah, der Spieler hat bestimmte Fähigkeitsdaten. Er ist so groß, er ist so schwer, er ist so schnell und er hat den und jenen Vertrag und so weiter und so fort. Und alle diese Daten müssen Sie zusammenbringen in einen sogenannten 360-Grad-Blick über einen Spieler, damit Sie alles zu einem Spieler wissen. Und das ist eben auch die große Kunst des Data Intelligence, / Performance Intelligence, dieses in einem sogenannten Data Warehouse zusammenzubringen. Und Da sind uns sicherlich Vereine aus England, weil generell die Anglophilen wesentlich weiter in statistischem Denken sind als in Deutschland. In Deutschland werden diese Gruppen wie Spielanalysten, Performanceanalysten gerade erst aufgebaut. Also es gibt, habe ich zumindest vom Hörensagen, ich habe keine Untersuchung, in Vereinen ganz wenige dieser Data-Analysten, die auch noch, sage ich mal, in der Lage sind, im Sinne eines Performance-Analyse diesen 360-Grad-Blick herzustellen.
Jetzt noch eine Frage habe ich zum Thema Spieler, und zwar im Bereich Scouting. Wenn ich die ganzen Daten habe von einem Drittligaspieler, wie kann ich sicherstellen oder wie kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass er es auch in der zweiten Liga abrufen kann?
Ja, das ist, also erstmal ist wichtig, diese Daten zu haben und diese Daten richtig zu interpretieren und dann auch im Vergleich mit anderen zu sehen. So, und jetzt wird es kompliziert. Ja, jetzt kommt ein Spieler in ein neues Gefüge. Ja, so, das heißt, aus den Daten wissen Sie, wie der Spieler bisher gespielt hat. Technisch und taktisch. Ja, so, jetzt müssen Sie überlegen, okay, wie ist meine Spielstrategie für mein Team und für einzelne taktische Positionen? Das müssen Sie definiert haben. Ja, also Sie müssen auch für, wenn Sie jetzt einen Spieler von, also bleiben wir bei Toni Kroos, weil wir den eben hatten, ja, da wissen Sie, aha, der spielt, der liebt es, viele, viele Pässe zu spielen aus dem bisschen hinteren Mittelfeld. Ja, er spielt auch häufig eher Kurzpässe, weniger lange Pässe, ja, so, wenn Sie den dann, was weiß ich, auf die Zehnerposition stellen, also kurz hinter den Spitzen, dann können Sie schon mal davon ausgehen, dass es ein Lernprozess wäre. Der Toni Kroos wird das sicherlich schaffen, ja, weil er intelligent ist, ja, aber es braucht etwas, ja, so, und wenn Sie ihn aber auf seiner Stammposition sehen und wenn Sie dann sagen, so, das ist mein zentraler Spieler, ich möchte mein Spielsystem auf diesen Spieler abstimmen, ja, dann ist das eine Idee beziehungsweise eine Strategie, wie Sie das tun können. Oder Sie sagen, nein, ich habe eine Gesamtspielstrategie und der Spieler spielt das, was das Gesamtgebilde tun soll. Also diese Fragestellung müssen Sie abwägen und letztendlich entscheiden.
Okay, dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende des Interviews. Ich würde Ihnen noch mal die letzten paar Worte übergeben. Erzählen Sie noch mal, was noch so wichtig ist zum ganzen Thema Wissensmanagement im Fußball.
Was ist wichtig zum Thema Wissensmanagement im Fußball? Sich mit Spaß und Freude damit zu beschäftigen und unser neues System zu nutzen, das jetzt zum Start der Europameisterschaft EM 2021 an den Start gehen wird, mit ganz interessanten aktuellen Informationen über die Europameisterschaft, als auch mit vielen Wissensinhalten über, wie wir gerade gesprochen haben, Statistiken, Leistungsindikatoren, methodisch aufbereitet. Ich kann es nur jedem empfehlen, das System heißt Fubola und wird demnächst auch in den sozialen Medien bekannt gemacht.